Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Freunde der Nacht, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Seats, Cold Brews. Ich mache mir erstmal ein kühles Getränk auf. Ich halte es in die Kamera. Leider könnt ihr das nicht sehen, weil ihr habt keine Kamera, aber ihr könnt es hören. Warte mal. Oh, warte, war nicht gut? Naja. Habe ich schon mal besser gemacht?
Das enttäuscht mich jetzt ein bisschen.
Ja, mir gegenüber, ihr habt ihn schon gehört, sitzt der schlecht frisierte, immer gut gelaunte Tobi. Hi, grüß dich.
Hallo, ein Budweiser machst du dir auf. Das ist gutes Tschechenbier.
Ja, die Tschechen wissen schon, wie man braut. Und das auf war im Angebot, weißt du, ich bin ja so ein Schnäppchenjäger. Habe ich schon Kasten mitgenommen. So, zum Wohl, du trinkst ja nichts, aber ich muss was trinken, weil heute ist so eine Art Feiertag. Weil so spät habe ich mit dir noch nie aufgezeichnet. Meistens schläfst du da schon und das zelebriere ich hart und freue mich, dass du noch wach bist.
Ja, ich freue mich auch, dass wir es schaffen, wieder eine Folge aufzunehmen. Es ist ja jetzt tatsächlich eine ganze Ecke her, dass wir eine Folge gemeinsam aufgenommen haben.
Ja, brutal. Wie kommt das? Warum ist das so lange her? Ich check's gar nicht.
Weil wir diese Miniserie dazwischen hatten, die ich sehr cool fand. Und
Miniserie. Sorry, ich muss dir schon wieder ins Wort fallen. Ich pflege ja unseren Instagram-Account. Machst du ja nicht, kann ich ja ruhig mal sagen, dass du das nicht machst und ich mach das. Und Richtig. Da kriege ich auch immer Lob und Tadel und die wurde sehr gelobt. Habe ich jetzt von mehreren Seiten gehört, die Miniserie wäre richtig geil gewesen, die wir da gemacht haben. Da sage ich jetzt bewusst, dass wir die gemacht haben, weil du hast die ja nicht ganz alleine gemacht. Aber ich finde, wir haben das toll gemacht und den Lob wollte ich.
Ja, das ist super gemacht.
Ja, also die ist echt hörenswert. Ich habe ja auch reingehört, logischerweise. Und aber man selbst hat ja auch immer einen anderen Blick auf die Dinge wie andere. Und da kam wirklich auch viel, vor allem von Leuten, die selbst in dem Thema drin sind, die auch selbst sich um Trail-Legalisierung kümmern, auf beiden Seiten, und haben alle gesagt, ja, da waren interessante und spannende Aspekte dabei.
Ja, das ist cool. Es steht ja auch noch eine aus, die hat aber so ein bisschen, wir haben es zeitlich noch nicht zusammengefunden, die schieben wir mal nach, und zwar mit dem Bayernforst, mit dem Staatsforst von Bayern. Und ich glaube, das wird auch nochmal eine richtig interessante Folge. Die schieben wir dann tatsächlich einfach an die Stelle, wo sie eigentlich reingehört, an Stelle 5 und auch mit dem Datum wahrscheinlich. Aber wir lassen euch wissen, wann es soweit ist, dass ihr die nachhören könnt. Und das wird, glaube ich, auch nochmal richtig cool. Aber es dauert noch ein paar Tage.
Ja, super geil. Super, super. Zu dem Thema habe ich sogar auch noch einen Podcast-Partner. Aber das spoilere ich jetzt noch nicht, das ist noch zu lange hin. Aber wenn der bei uns im Podcast sitzt, dann wird's geil. Das ist auch selbe Thema, aber ganz große Nummer, ich schwör's dir.
Okay, ich könnte mir schon vorstellen, wer es ist, aber ich bin sehr, sehr gespannt.
Sag mal Vornamen.
Peter.
Richtig.
Sehr gut.
Geil, oder?
Ja, das wäre richtig geil.
Das wäre richtig geil. Der hat mir zurückgeschrieben, findet er geil, findet er super, hat gerade gar keine Zeit. Ich soll ihm im Juni nochmal anhauen.
Ja, geil. Sehr, sehr schön. Das finde ich gut. Ja. Nice. Ansonsten, ja, wie gesagt, es ist super, super viel passiert. Ich habe in dieser Zwischenzeit, diese Miniserie kam ja vor allen Dingen, um meinen Urlaub zu überbrücken. Also die ganzen 3 Tage, die ich hatte. Das ist so ein bisschen anders gelaufen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Nach dem Gravel Camp haben wir uns ja nochmal gesehen, weil du auf unserer Hochzeit warst und wir haben hier schön gefeiert und einen schönen Abend miteinander verbracht. Und dann sollte es für uns für 3,5 Wochen nach Skandinavien gehen. Und ich sag mal so, es hat wohl nicht so ganz funktioniert. Für die meisten Leute haben
Skandinavien gekommen.
Wir sind bis nach Skandinavien gekommen, sogar relativ weit in den Norden von Skandinavien.
Na also.
Was uns am Ende auch so ein bisschen vor Probleme gestellt hat. Unser Plan war, wir fahren jetzt erstmal durch Schweden relativ schnell hoch, machen wie jedes Jahr diesen Stop bei Holy Smoke, diesem mega geilen Barbecue-Restaurant unten in der Nähe von Malmö. Und da haben wir schon so das erste Mal gemerkt, das Auto macht irgendwie ein bisschen komische Geräusche, das klackert so. Also sind wir dort mal habe ich zuerst bei meinem Zitronenhändler hier angerufen und habe gesagt, das klackert, kannst du das hören?
Da hat er gesagt, ist beim französischen Auto nicht ungewöhnlich.
Richtig, genau. Da hat er gesagt, nö. Aber fahr mal zu Citroën. Dann bin ich zu Citroën gefahren. Die haben da mal reingeguckt, haben gesagt, ja, kann alles sein, kann auch nichts sein. Wissen wir auch nicht. Wir hätten jetzt in 4 Tagen Zeit, reinzugucken. Okay. Dann sind wir zu einem anderen Autohändler gefahren, beziehungsweise zu einer anderen Werkstatt, die uns empfohlen wurde. Und zwar Speedy.
Speedy.
Und Speedy war tatsächlich einer, der, glaube ich, richtig was auf dem Kasten hat.
Das ist so eine Kette, oder?
hat der, nee, das ist keine Kette. Okay. Also das ist wirklich die Hinterhofgarage, wie man sie sich vorstellt. Aber halt geil, so jemanden brauchst du halt irgendwie, ja. Und dann sind wir dahin und dann war der halt schon so komplett ölverschmiert und der war, ich sag mal so, der war so irgendwie im Alter, ich würde sagen so zwischen uns beiden, also noch sehr jung und gut im Saft. Und der hat halt wirklich, Alter, das war so ein wahnsinniges Chaos bei dem in der Werkstatt. Und da wusste ich, okay, ich bin ja am richtigen Platz. Und dann hat er so einen riesigen, also erst hat er den Motorhaube aufgemacht und hat gesagt, da klackert was. Und dann habe ich gedacht, du kennst deinen Job, du weißt, wie es geht.
Guter Analyst, ja.
Guter Analyst. Und dann ist er reingegangen und hat einen Reifenheber, so einen fetten Metallreifenheber geholt, womit du halt die Autoreifen draufhebelst.
Also 2 Meter langer Brechstange, kann man sagen.
Richtig, genau. Und mit so einem Kunststoffgriff, wo aber das Metall oben durchgeht, dass du da auch drauf knüppeln kannst, ja.
Geil.
Und dann hat er das so auf jedes Teil drauf gehalten und mit dem Ohr dran gehört. Und dann hat er rausgefunden, woran es halt irgendwie lag. Oder hat zumindest so getan, als ob er wüsste. Aber es hat sich auf alle Fälle gut angehört. Dann habe ich nochmal bei uns zu Hause bei Zitrone angerufen, habe gesagt, ja, das wahrscheinlich ist es die Vakuumpumpe, die klackert. Und dann meinten beide so, kannst du eigentlich mitfahren. Also ist eigentlich kein Problem. Wenn die Vakuumpumpe kaputt geht, dann geht die innerlich kaputt. So 80%ige Wahrscheinlichkeit schaffst du es wieder zurück nach Deutschland mit dem Ding. Also die geht jetzt nicht sofort kaputt, sondern die klappert halt ein bisschen. Und wenn die kaputt geht, dann geht die innerlich kaputt und dann passiert eigentlich nichts. Außer, dass du dann halt keine Bremskraftunterstützung mehr hast und musst halt irgendwie zur nächsten Werkstatt fahren im Notlauf.
Aber du bremst ja eh
okay. nicht. Ich bremse ja eh nicht, habe ich gedacht, ist okay. So für Kurven gibt's da oben in Schweden auch nicht. Los geht's. Später des Tages ist dann irgendwann tatsächlich das relativ zügig zu dem, zu dem Punkt gekommen, dass das Ding dann doch versagt hat. Da waren wir aber wirklich schon am nördlichsten Punkt unserer Reise. Also wir sind da irgendwie nochmal 500, 600 Kilometer in den Norden gefahren, weil wir wirklich schnell hoch in den Norden wollten, um dann so 3 Wochen zurück über Norwegen in den Süden zu fahren. Und dann irgendwann abends 9 Uhr oder so, wir waren noch so, sagen Sie, 2 Stunden von Idrefjell entfernt. Nee, noch nicht mal. 1 Stunde von Idrefjell. Da wollten wir halt eigentlich hin. Das war so unser nördlichster Punkt. Auf einmal fängt der Motor an zu piepen oder halt die Elektronik an zu piepen und der Notlauf geht an und wir wussten, scheiße, jetzt ist also die Pumpe kaputt. Naja, dann haben wir versucht, irgendwie mit dem ADAC das zu klären, dass sie uns zur nächsten Werkstatt schleppen.
Und eine kaputte Vakuumpumpe kann richtig scheiße sein.
Ne? Mhm. Mhm.
Entschuldigung, das Bier wirkt halt direkt.
Ja, aber das ging aber schon schnell jetzt, ey. Ja, auf alle Fälle haben wir das dann irgendwie, hat das mit dem ADAC gar nicht funktioniert. Also die haben sich nicht zurückgemeldet, irgendwann haben sie sich dann zurückgemeldet und haben gesagt, ja, da bräuchten sie aber eine Kostenübernahme, uns um die nächste Werkstatt zu schleppen, kostet uns irgendwie 500 Euro. Wo ich also denke, wofür bin ich denn im ADAC? Und dann war es so, dass die nächste Werkstatt, wo wir jetzt hinfahren konnten, tatsächlich nur 3 Kilometer, 4 Kilometer oder vielleicht 5 Kilometer zurück war. Dann haben wir also übernachtet, sind dann am nächsten Tag dahin gefahren, Notlauf konnten wir noch fahren und haben da ein paar Werkstätten abgeklappert. Einer hat uns dann da auch geholfen. Alle anderen so, ja, ist ja kein Problem. Ja, wir können da reingucken. Also in 4 Wochen hätten wir den nächsten Termin. Wo ich mir denke, okay, crazy. Also,
passt, man sollte auch alle 4 Wochen Urlaub machen.
Ja, genau. Und dann haben wir aber eine gefunden, die hat uns halt schneller geholfen, der war auch unfassbar nett. Und dann haben wir die Vakuumpumpe besorgt und dann hat er versucht, die einzubauen. Und beim Einbauen hat er die erstmal rausgebaut und hat dann gemerkt, Moment, die Vakuumpumpe wird von der Nockenwelle angetrieben, aber da, wo die angetrieben wird, da ist keine Nockenwelle mehr.
Ups.
Und dann war tatsächlich ein Stück der Nockenwelle abgebrochen. Mhm. Und damit war dann auch unsere Reise vorbei.
Ach, krass.
Wir haben dann irgendwie mit
rumtelefoniert. Also oder? Materialermüdung.
Ja, das wissen wir jetzt nicht genau. Das ist ist alles noch fraglich. Das Auto ist mittlerweile zwar wieder zurück in Deutschland, aber es ist noch nicht weder repariert oder noch nicht so ganz dabei geschaut worden, weil auch hier haben sie scheinbar ein bisschen viel zu tun. Naja, auf alle Fälle war es dann so, wir haben, der ADAC hat uns dann irgendwie gesagt, ja, also sie haben eine Kosten, sie müssen gucken, ob sie die Kosten übernehmen. Sie würden sich in den nächsten 2 Tagen bei uns melden. Und dann denkst du so, okay, geil. was genau, also wie machen wir das jetzt? Und ja, Mietwagen auch, boah, also sie übernehmen irgendwie 500 Euro Mietwagen, aber das war's. So, und dann ist mir eingefallen, dass ich noch über meine Versicherung noch in so einem zweiten Automobilclub bin. Und der ACV. Und dem muss man wirklich hier mal richtig richtig shoutouten, weil da habe ich so eine Mini-Mitgliedschaft. Und die waren so unfassbar nett, waren total cool, haben mehrfach zurückgerufen, haben sich um alles gekümmert, haben alles übernommen, haben das Auto hierhin gebracht, haben uns einen Mietwagen organisiert da oben. Und dann war es tatsächlich so, dass wir an einem Tag haben wir halt rausgefunden, okay, das Auto ist kaputt. Und am nächsten Tag, so um Mittag, haben sie angerufen und haben gesagt, okay, du kannst jetzt mit dem Bus losfahren. Wir haben einen Mietwagen besorgt, den du bis nach Deutschland fahren kannst. Und bin ich so mittags irgendwie los, habe mich im Bus gesetzt, bin bis nach Mora gefahren, habe so ein Cupra abgeholt und bin dann damit wieder zurück zu unserem Auto gefahren und wir haben das, was reinpasste, umgeladen. Jetzt muss man sagen, wir waren ja mit einem großen Camper unterwegs. 2 Erwachsene, ein Hund. Zwei Erwachsene, ein Kind, 2 Hunde. Damit ist das Auto im Grunde schon voll. Dann haben wir noch alles so reingestopft und sonst irgendwie was. Aber wir konnten natürlich keine Fahrer damit nehmen und nichts.
Aber so Connection zu Thule, gab es da nicht Dachboxen mal eben so irgendwie?
Ja, geht natürlich auf so ein Ding nicht so schnell drauf, ne?
Schade.
Aber es ist nicht so, als ob wir das nicht auch überlegt hätten. Und ja, dann sind wir halt irgendwann so um 15, 16 Uhr gestartet und sind dann die 2000 Kilometer heimgefahren am Stück, 17 Stunden lang, mit einer insgesamten Pause von unter 40 Minuten.
Sauber. Wie fand deine Tochter das?
Die hat halt viel gepennt. Deshalb sind wir auch durchgefahren, weil ne, die hat dann irgendwie noch 2 Stunden, war die noch wach, dann ist die eingepennt und dann ist die eigentlich nur mal kurz so auf der Fähre nach Deutschland, also wir sind hier diese Puttgarden-Rottby-Fähre gefahren. Da ist sie mal kurz aufgewacht, ist einmal auf diesen kleinen Spielplatz da, einmal über die Rutsche gefallen und dann wieder ins Auto rein und dann sind wir bis nach Hause durchgefahren. Also das war echt krass, aber es war auch gut, dass wir das so gemacht haben, weil dann waren wir am nächsten Tag schon wieder zu Hause.
Aber dir ist klar, was die jetzt mit Urlaub verbindet, ne? 4 Tage Autofahren.
Ja, ja. Ja, genau. Gut, das haben wir ja die letzten Jahre beigebracht, dass ja Urlaub viel mit Autofahren zu tun hat. Ja, da. Und das, ich sag mal so, das war so mein Urlaub.
Ja, Traum. Also krass, ich habe mit dem ADAC ja eher gute Erfahrungen gemacht, habe ich dir auch gesagt. Uns ist ja mal in Italien der Ford Transit explodiert. Also auch Motorschaden, ähnlich wie bei euch. Ja. Und da hatten wir 2 Kinder, Oma und Opa an Bord. Und die Kinder waren auch noch richtig klein, also Kinderwagen, das ganze Gedöns. Und die waren super, die haben unseren Bus relativ zügig nach Hause gebracht, uns 2 Mietwagen gegeben, weil ich habe gesagt, Leute, wir sind so viele, wir passen gar nicht in einen rein. Also abgesehen vom Gepäck. Und das hat alles wahnsinnig funktioniert. Aber das ist ein paar Jahre her, scheint sich was getan zu haben.
Ja, also ich werde da wohl jetzt austreten, weil ja, ich hatte jetzt schon 2-mal Probleme mit denen und habe mich jetzt auch so ein bisschen umgehört und das ist wohl kein Einzelfall. Und ja, wie gesagt, der ACV, der war so unfassbar hilfsbereit. Dann werde ich lieber da meine Mitgliedschaft ein bisschen erhöhen. Ja. Und die machen noch was für einen, das, was der ADAC, glaube ich, noch bis vor ein paar Jahren gemacht hat. Und das war richtig, richtig, richtig cool.
Das ist vielleicht wie Stromanbieter, muss man immer mal wechseln.
Ja, genau.
Aber wenn du so eine Marktmacht hast wie der ADAC, dann können die sich das vielleicht auch so ein bisschen erlauben, ich weiß es nicht. Ja, krass.
Ja, scheint so. Ich meine, deren Konzept ist ja schon auch so, dass da alle Leute drin sind und keiner was oder wenig was brauchen.
Das ist grundsätzlich bei Versicherungen so.
Ja, genau. Ja. Und aber ja, da war ich ein bisschen enttäuscht. Dafür war ich umso beeindruckter vom ACV und ja, werde das mal irgendwie.
Und mit dem Gutscheincode TOBI10 können wir da jetzt einen Vertrag abschließen?
Es hört sich fast so ein bisschen so an, ne? Aber ich finde, ja, man kann auch mal irgendwie ein bisschen Werbung machen für Companies, die einem wirklich helfen.
Ja, absolut.
Nee, bin ich bei und dir. Auch unbezahlte Werbung, also sondern eher, also ich bezahle dafür, ja, bei denen zu sein. Also von daher, nee, aber es war geil. Also das war super.
Ja, cool. Genau. Cool, cool.
Nice.
Ja. Dann war der Urlaub wohl nicht so prickelnd. Naja.
Ja.
Und ja, jetzt, das war dann. Holt er den noch nach oder?
Ach, ja, jetzt
warten,
ist ja ein
was
bisschen.
Auto macht, ne?
Genau. Also, zum einen hat man jetzt mal wieder rausgefunden, wie sehr man doch an so einem Camper hängt. Also, finde ich schon krass. Also, man merkt das immer erst, wenn man sowas dann nicht mehr hat. Also, Campen ist ja schon irgendwie. Ist ja schon irgendwie meins. Und diese Freiheit, die damit verbunden ist, irgendwo hinzufahren, einfach so ungeplant. Das kannst halt jetzt irgendwie, wo das Ding repariert wird, halt nicht machen. Und das ist schon, finde ich schon irgendwie speziell.
Und ich kann schon eins vorne wegnehmen. Wenn die Lene in die Schule kommt, kannst du das auch nicht mehr machen. Das ist nämlich überall voll.
Ja, mit ja.
Den Schulferien.
Ja. Das stimmt wohl.
Ja. Ah ja, genau, aber trotzdem. Diesen Spirit, diesen Vibe, den können wir ja aufrechterhalten.
Genau.
Wir glauben da fest dran.
Ja. Jetzt hatte ich natürlich so ein bisschen das Problem, dass ich mein neues Bike aufgebaut hatte, das Ghost Poacher.
Und das sieht ganz schön aus. Ich habe das sogar mal gesehen. Also, das gefiel mir.
Ja, es schaut nicht nur schön aus, sondern es fährt sich auch super. Und ich bin das ungefähr 500 Meter gefahren vor Schweden.
Und dann Motorschaden.
Um das mal kurz zu testen. Und dann Motorschaden, aber nicht beim Bike. Aber das konnten wir halt nicht mitnehmen, ne? Und das heißt, jetzt saß ich quasi hier zu Hause und habe auf das neue Rad gewartet, dass es endlich aus Schweden wiederkommt. Und das hat sich ein bisschen gezogen. Das war doch ein sehr, sehr langes Warten auf dieses Rad.
Ach, verdammt.
Aber jetzt, die letzten Tage habe ich es halt ganz gut genutzt und ist wirklich ein geiles Rad. Also es macht mega Spaß.
Ja, cool. Also nach vorne blicken, es geht wieder aufwärts bei dir.
Genau. Wenn wir jetzt aber grundsätzlich über neue Räder reden, hat sich ja nicht nur bei mir was getan, sondern auch bei dir, oder?
Ja, das ist krass. Also das weiß ja fast noch gar keiner, Tobi. Du bist jetzt mit einer der allerersten. Und ich hole da ein bisschen für aus. Ich war in Garmisch, habe da ein kleines Video gedreht mit dem Louis Eller. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt. Der Sohn von Holger und Holger Meier und Karin Eller. Und das ist ja so ein Rising Star am Downhill-Himmel. Kann man vielleicht so sagen. Also wenn er weiter so macht, der gewinnt in seiner Kategorie U17 Grad eigentlich alles, wenn er nicht gerade nicht gewinnt oder hinfällt. Aber der ist ja schon super, super gut. Und da haben wir also von TRP gesagt, wir müssen mit dem mal ein Video drehen, so ein Kurzinterview. Und dann bin ich halt nach Garmisch gedüst und habe das da mit dem gemacht. Waren wir in Mutters im Bikepark. Warst du da schon mal in
Österreich drüben?
Der ist echt ganz geil. Also habe ich nicht viel erwartet, aber echt cooler Bikepark. Und der hat da richtig gut gesendet. Eigentlich wollten wir nach Leermoos, weil das da bei Garmisch um die Ecke ist.
Ja.
Nur hast du die Planung wieder ohne die Förster gemacht. Weil an dem Tag haben die da Holzfällarbeiten gemacht. Die Straße nach Leermoos war gesperrt. Und dann hätte das irgendwie anderthalb Stunden gebraucht, bis wir nach Leermoos gefahren wären. So einmal um den Berg rum und zurück. Und dann haben wir gedacht, in anderthalb Stunden können wir auch nach Mutters fahren. Und das war eine gute Entscheidung. Also geile Strecke, geile Jumps. Und dann hat der da schwer abgeliefert.
Und du hast gefilmt, oder was?
Ich habe gefilmt, ja.
Okay,
cool. Ja, genau. Und das kann ich dir gleich mal schicken. Ist schon ganz cool geworden, ja. Also dafür, dass ich ja sonst nicht so der ambitionierteste Filmer bin, aber wenn nicht mit der Zeit geht mit der Zeit, sagt man ja nicht umsonst so. Und eigentlich ist ja
nichts anderes. Also habe ich vor allen Dingen dir schon öfters gesagt. Ne?
Bin ich mir nicht sicher, aber gut. Und dann hatte sich der Zufall so ergeben, dass ein Kunde von mir, ist nämlich Giant, die hatten angerufen, die hatten ein Bike gelauncht, aber so ein City-Trekking-Bike und hatten die Präsentation in der Nähe von Lengries. Und das ist ja nicht weit weg von dort.
Ja.
Und mich gefragt, ob ich da die Presseveranstaltung fotografieren kann. Habe ich schon öfters für die gemacht. Habe ich gesagt, klar, bin ich sowieso in der Ecke, komme ich vorbei. Und dann bin ich da auch eine gute Runde Rad gefahren. Ich war halben Tag zu früh da, hatte noch ein bisschen Zeit und da war direkt hinter dem Haus, ich glaube, das war übelstes Naturschutzgebiet und so, da durfte man wahrscheinlich nur mit Wanderschuhen in den Wald und auch die mussten abgerundete Stollen haben. Aber ich bin trotzdem da biken gegangen, da war ein Berg, der hieß Zum Kotzen. Und das war für mich, ich musste einmal auf den Zum Kotzen. Also ich meine, du musst ja in deinem Leben mal auf dem Kotzen gewesen sein, oder?
Auf alle Fälle.
Ja, und dann bin ich auf den Kotzen hochgeradelt. Und es war echt viel weiter, als ich mir das so vorgestellt habe. Und war so 200 Höhenmeter unterm Gipfel. Und es war echt sportlich. Die letzten Meter war richtig harter Trail zum Hochfahren. War da auch noch der Akku leer. Also ich bin E-Bike gefahren, versteht sich von selbst. Und aber ich habe dann da hochgeschoben und auch ohne Akku getreten. Und der Trail runter. Boah. Also das ist ja, was ich so unter Mountainbiken verstehe, weil es war so ganz weit weg von, was man so im Bikepark fährt. Ne? Du hast teilweise das Gefühl, du bist der erste Mensch mit dem Fahrrad da. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt eine Abmahnung
habe. Wahrscheinlich war es auch, um ehrlich zu sein.
Ja, vielleicht war es das auch, keine Ahnung. War auf jeden Fall richtig cool. Und naja, nächstes Erlebnis war da am nächsten Tag die Presseveranstaltung. Da waren halt Journalisten aus ganz Europa da. Und der Plan ist ja natürlich, dass die dann mit Fotos von der Veranstaltung nach Hause gehen können, wo sie halt auch selbst das Fahrrad nutzen und da irgendwie um die Ecke fahren. Und da war ein wunderschöner See. Ich habe jetzt halt den Namen vergessen. Die ganzen Leute, die da unten leben, werden jetzt sagen, boah, Strattmann, du hast so keine Ahnung. Ein großer See, ein schöner See. It's one of the greatest lakes we have in Germany, you know. Ja. Aber nicht der Bodensee, ne? Vergiss es. Auf jeden Fall wollten wir da Fotos machen, so wie man halt mit so einem Trekkingrad an so einem See lang fährt. Und sind so gerade die zwei...
Der Blindsee?
Nee, auch nicht. Nee.
Okay.
Ich kann jetzt mal eben googeln. Da ist so ein...
Ja, ist ja wohl.
Ist ein Stausee und ist schön. Egal. Ja. Und auf jeden Fall, wir haben so die ersten zwei, drei Bilder gemacht. Dann kommt auf einmal so ein Auto um die Ecke gefahren auf diesem Wanderweg. Und dann denkst du, hier dürfen ja gar keine Autos fahren. Und dann hält er da an und steht einfach so mitten im Motiv. Und ich denke mir, ja, boah, egal, warten wir jetzt lieber und so. Und dann stieg da auch so ein Typ in Ranger-Kostüm aus. Und dann habe ich mir schon gedacht, oh ja, alles klar, dann ist das jetzt halt so. Der See ist groß, wir machen einfach irgendwo anders Fotos. Und dann kam einer der Journalisten auf die Idee, den Typen zu fragen, ob der nicht sein Auto da wegfahren könnte, weil er würde uns ja mitten im Bild stehen. Hm. Und er erst so, ja, ja klar, kann ich machen, ist kein Problem. Und dann guckt er sich so um und sah so 10 Leute mit alle die gleichen Fahrräder, ein paar hatten noch so ein Bändel umhängen und dann der junge Mann, da meint er mich, der im Gebüsch sitzt mit der dicken Kamera und dann kam der so zu mir hin und meinte, was machen Sie hier überhaupt? Ich sage, wir machen hier ein paar Fotos. Ja, für wen machen Sie denn hier Fotos? Ich sage, ja, also für uns. Wer ist denn uns? Ich sage, ja, wir fahren hier Fahrrad. Ja, das ist doch irgendeine Veranstaltung, so, das sehe ich doch, sie haben doch hier alle so Schilder um und so. Ja, und dann kam Gott sei Dank schon der Marc von Giant, der kam auch dazu und wir haben dann mit dem Herrn gesprochen, aber er war sehr strikt, also du darfst da tatsächlich einfach mal keine Fotos machen, vor allem nicht mit irgendeiner Art kommerziellem Hintergrund, ohne dass vorher beim Landratsamt hinter Trupfing und Edmund Stoiber dir absegnen zu lassen.
Und bezahlt zu haben wahrscheinlich.
Ja, das weiß ich nicht mal. Dann haben wir auch gefragt, ob das jetzt auf dem kurzen Dienstweg irgendwie möglich wäre, mal eben irgendwie, aber da war der knallhart, sagte, nee, geht nicht. Hm. Und der wurde dann auch langsam immer ein bisschen pumpiger und dann haben wir gesagt, gut, wir packen jetzt ein und fahren weiter. Und ja, dann sind wir in den Bereich gefahren, wo es nicht kritisch war, haben da auch noch unsere Bilder gekriegt und so, aber natürlich nicht an dem See, war ein bisschen schade, aber letztendlich die Veranstaltung haben wir schon zum Erfolg zu Ende gebracht. Naja, und dann saßen wir abends, wie man so abends sitzt, beim Essen an der Bar und haben ein, zwei, drei Bier getrunken. Dann kam der Marc zu mir und meinte, einfach so im Nebensatz, was geht eigentlich bei dir mit Rocky Mountain? Und ich sagte, boah, ist immer noch schwer, also die hängen halt in Schwierigkeiten nach wie vor. Ich habe meine Gespräche mit denen, habe ich auch. Und sagte, ja, aber ich bin offen, ich habe auch mit anderen Brands schon gesprochen und so. Ich sagte, dann lass doch mal zusammensetzen, komm, ruf mal noch einen Alex dazu. Der Alex ist ja Geschäftsführer dort. Ich so, okay, lass machen. Und dann saßen wir da zu dritt an der Theke und dann ging das relativ schnell. Dann haben wir gesagt, was brauchst du? Und ich habe gesagt, das und das und das ist so, also das wäre jetzt so meine Vorstellung. Und ich sagte, okay, machen wir.
Geil.
Und ich so, ja, okay. Und haben wir auf dem Bierdeckel so ein paar Notizen gemacht. Also original, ja. Das ist jetzt kein Witz.
So wie es sein muss.
Oh, Handschlag und dann war das Ding gefluppt. Und ja, ich fahre jetzt für Giant. Ab heute, kannst du sagen. Also nee, der Podcast, heute ist ja ein bisschen früher, also ab jetzt. Ja, ich habe das erste Rad hier auch schon stehen, bin total stoked. Es ist ja eine Marke, die bei mir lange Zeit unterm Radar lief. Wenn du für Rocky Mountain fährst, dann gehst du ja auch mit so einer gewissen Grundarroganz durch die Welt, weil du denkst, du sitzt ja auf dem allergeilsten Rad der Welt oder einem der geilsten irgendwie. Und
das mit der Grundarroganz liegt aber jetzt nicht unbedingt an Rocky oder sonst irgendwas, sondern das hast du grundsätzlich.
Ach, danke. Naja, und ja, also ich habe dir auch schon ein paar Dinger geschickt, du musst mal auf die Seite gehen. Das ist, ich weiß gar nicht, also warum die in unserer Bubble so selten aufgetaucht sind. Ich find's super. Ich bin mega happy. Wie gesagt, das erste Rad, das Enduro-Bike habe ich hier. Wir fahren auch jetzt in 10 Tagen nach Sardinien, produzieren schon was und das wird richtig gut. Ja, also ich freue mich mega und deswegen trinke ich auch noch ein Bier. So, Prost.
Ja, das ist gut. Nee, es freut mich echt. Ich muss gestehen, dass Giant schon immer irgendwie so ein bisschen auf meinem Radar war. Es lag vor allen Dingen auch daran, dass also Ghost hat jetzt quasi so eine neue Linie an Rädern rausgebracht, so mit dem Poacher und mit dem ganzen Drumherum und mit den Riots. Und als es aber noch die alten Slammer X und sowas gab, da sind tatsächlich die Product Manager von Ghost fast alle das Giant Rain gefahren, weil sie gesagt haben, es ist das beste Rad, was es gibt. Und daher war das, wusste ich halt, okay, ich meine, die können halt alles fahren, was sie wollen, ja. Und die entscheiden sich für das Rad. Hätte ich jetzt auch so nicht gedacht, aber die, ja, das ja. muss halt dann schon was richtig Gutes sein. Und ich meine, mittlerweile haben wir ja auch gute Räder, aber damals sind die alle das Giant gefahren. Und ich denke mal, Giant hat da jetzt keine wirklichen Rückschritte gemacht, ne?
Das würde ich auch sagen. Und ich meine, geht bei allen vorwärts. Und da muss ich mir jetzt auch erstmal reinfinden in dieses ganze Produktportfolio und so. Und aber das Rad, ich habe auch das Rain, was du gerade angesprochen hast, das steht hier schon. Ich habe es gestern umgebaut, THP-Bremsen dran und Lenkervorbau, so alles, wo ich meine eigenen Partner dranbringen möchte, sind jetzt auch schon montiert. Specialized Reifen selbstverständlich. Und das ist ein super Rad auf jeden Fall. Aber sind wir ehrlich, wenige Marken bauen momentan noch scheiß Räder. Ist auch so. Aber nichtsdestotrotz bin ich super happy. Ich war einfach sehr lange super loyal mit Rocky Mountain, habe da diese wirklich schwierige Zeit ja echt lang mitgetragen und hatte jetzt auch nochmal zwei tiefe Gespräche, wo man einfach merkte, ja, wir stecken da irgendwo fest und ich kann das jetzt noch ein, zwei Jahre weitermachen oder ich mache mal was anderes. Und ich habe mich jetzt entschieden, ich mache mal was anderes und ich habe auch richtig Bock. Also ja. Insofern, ich hatte eine, wie sagt man, ein weinendes und ein lachendes Auge. Aber mittlerweile lachen sie beide, also ich freue mich voll. Blick nach vorn,
ja, Vollgas. Ist so cool. Ja. Wenn du über das Thema Loyalität und so ansprichst und du bist jetzt auch lange irgendwie noch Rocky gefahren, obwohl es da halt jetzt irgendwie schon nicht mehr so lief oder die Zusammenarbeit nicht mehr so war, wie du dir das vorgestellt hast. Jetzt hatten wir ja so den letzten Weltcup in Lake Placid, also den, der jetzt quasi hier zurückliegt. Und da war es ja jetzt ja so, dass der... Also YT steckt ja auch in großen Problemen, den YT-Mob gibt es im Grunde nicht mehr. Da gibt es jetzt mehrere Fahrer, die aber ja noch für YT fahren und mich würde jetzt mal interessieren, wie siehst du das? Weil eine Fahrerin, die Walli, ist halt mit einem komplett schwarzen Trikot und einer schwarzen Hose ohne Sponsoren drauf im Training gefahren. Im Rennen durfte sie ja nicht, weil sie musste ja das Weltmeistertrikot fahren und da steht natürlich YT drauf. Aber ansonsten ist sie halt mit so komplett schwarzen Sachen gefahren. Und ich glaube, da war sie jetzt nicht der Einzige. Andy Kolb ist, glaube ich, mit einem ganz normalen Trikot gefahren, also das, was er halt vom Mob hat. Und die haben aber noch einen Athleten, wo ich jetzt gar nicht genau den Namen weiß. Und ich glaube, der hat sich auch was Eigenes oder was anderes dann gekauft. Aber wie siehst du das?
Ja, ist schwierig. Das ist ja auch ganz andere Dimension, wo die unterwegs sind. Das ist ja wirklich so, also richtig Profisport, die leben davon. Und ich weiß nicht, was da im Hintergrund vielleicht noch gelaufen ist.
Genau, das wissen wir
Gespräche,
natürlich nicht.
Welche, die da hatten mit YT oder nicht und keine Ahnung. Also das kann ich nicht beurteilen, aber von außen betrachtet, meiner Meinung nach, wenn ich es wäre, ich glaube, ich würde das Ding loyal zu Ende bringen, weil mir bringt es ja in dem Moment nichts, wenn ich mit einem schwarzen Trikot rumfahre oder einem Trikot, wo der Sponsor nicht mehr drauf ist. Umgekehrt schade ich der Marke, die mich lange ernährt hat, on top. Weil ich mich distanziere. Weil ich sage, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Und ich würde von einem Sportler erwarten oder hoffen, dass er halt so loyal und so sich so stark mit der Marke identifiziert, dass er auch durch eine tiefe Krise geht. Ne? Kann natürlich sein, dass die schon komplett damit abgeschlossen haben und jetzt sagen, nee, hier mein Trikot ist frei, vielleicht signed noch Coca-Cola das letzte Rennen und ich kriege da noch was. Kann ja sein. Also wie gesagt, den Hintergrund kenne ich nicht, aber wie ich es denke, habe ich gerade gesagt. Ja. Was ist deine Meinung?
Ich sehe das tatsächlich genauso. Es kommt halt immer so ein bisschen drauf an. Ne? Also klar, wenn ich jetzt einen anderen Deal irgendwie habe und das eine geht zu Ende und das andere fängt an, dann ist es natürlich okay, wenn die jetzt nicht mehr bezahlt werden, ein anderes Rad zu fahren oder was vom anderen Sponsor. Aber so finde ich es halt irgendwie ein bisschen komisch. Zum einen, so wie du sagst, den Firmen gegenüber, die ja einfach ja doch in sie investiert haben, und jetzt geht's halt nicht mehr. Ich meine, das hat jetzt keiner absichtlich gemacht, aber da weiß man auch nicht. Vielleicht sind die halt auch irgendwie so ein bisschen, ja, also die sind ja sehr davon überrascht worden, glaube ich. Und es war dann auch für die richtig kacke und vielleicht sind dann die Gespräche auch hinten raus nicht mehr so nett gelaufen. Aber das ist halt eine Sache. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch immer, als Sportler hast du ja nicht nur die Verantwortung deinen Partnern gegenüber, sondern ja auch die deinen Followern. Und du sagst jetzt über viele Jahre, das ist das beste Rad, was ich fahren kann. Also ich bin zu 100% vertrete ich diese Marke, weil deshalb werde ich damit Weltmeister, damit, deshalb habe ich dieses Trikot an, deshalb fahre ich dieses Rad. Und dann habe ich so das Gefühl, sobald das Geld halt irgendwie nicht mehr kommt, will man sich irgendwie davon distanzieren. Von diesem ganzen Team, wo man so denkt, ja, okay, aber es muss doch dann irgendwie immer noch, also, ne, ist jetzt wie bei dir, also vielleicht kommt jetzt jemand ums Eck, der auch ein super geiles Rad macht, aber das, man ist ja jetzt nicht so weit gegangen, weil das wäre dann der konsequenteste Weg gewesen. Man geht in den Laden und kauft sich ein Rad, was man haben möchte. Also, und dann fährt man halt das. Ne, dann fährt man das Rad, was man haben möchte. Wenn man das nicht macht, dann möchte man ja dieses Rad fahren, was man jetzt fährt. Und das ist ja wahrscheinlich auch immer noch das Beste für einen, weil es für einen eingestellt ist, es ist mit einem entwickelt worden und. Aber dann muss ich doch auch sagen, ja, aber dann vertrete ich diese Marke auch. Egal, wer jetzt dahinter steht und egal, mit wem ich mich da jetzt verkracht habe, aber dieses Produkt, was ich jetzt die ganze Zeit meinen Followern gegenüber repräsentiert habe, da kann ich mich doch jetzt nicht so schnell von distanzieren, oder? Zumindest nicht ohne, dass ich was Neues habe.
Ja, ist richtig. Wobei, wie gesagt, in der Liga, da zählen ja Ergebnisse vor allem, ne? Und ich weiß nicht, wie glaubwürdig ein Sportler da sein muss, was so Markenverbundenheit dann wirklich angeht, ne? Der liefert Ergebnisse und eine Wally Höll oder Andy Kolb, die würden auch auf einem Specialized oder auf einem Canyon oder auf einem Giant oder auf einem Trek oder whatever, würden die wahrscheinlich genauso schnell fahren. Gehe ich einfach davon aus. Und ich glaube, das wissen die auch. Und es sind ja nicht so Typen, sag ich mal, weiß ich nicht, wie soll ich es jetzt sagen? Also die müssen sich nicht so hart mit der Marke identifizieren wie andere. Ich glaube, für die ist das ein reines Arbeitsgerät. Für uns beide ist es, glaube ich, auch immer eine emotionale Bindung, die wir da eingehen, auch mit den Leuten dahinter und so. Aber ich glaube, bei denen ist das nicht so. Und vielleicht, das war, während ich das eben sagte, der einzige Hintergedanke, dass die jetzt vielleicht mit einem leeren Jersey fahren, um zu zeigen, ey, ich bin zu haben. So, hier kannst du was draufdrucken.
Ja, aber das Ding ist ja, und wie gesagt, da muss man unterscheiden, Andy Kolb ist ein ganz normales Trikot gefahren, also das YT-Trikot. Also so, wie er das ganze Jahr gefahren ist, und Wally halt eben nicht. Und
mich würde das einfach... Floor, so in schwarz, weißt du?
Vielleicht.
Kann ja auch sein.
Ja, man weiß es nicht. Ja,
müssen wir mal fragen. Können die auch mal einladen hier.
Wäre total interessant. Ich würde da, weil es kann ja auch sein, dass ich hier komplett einen Stuss rede und es gibt da eine richtige Geschichte hinter. Aber ich wollte mal wissen, wie du das, weil das ist ja jetzt nicht das erste Mal. Ich meine, wir haben das jetzt auch...
Wie oft wir Stuss reden und uns redet nur keiner dazwischen?
So ein Traum. Ja, das ist halt das Gute am Podcast, dass keiner dazwischen reden kann. Ne? Aber ich meine, wir haben das ja auch schon an anderer Stelle mal erlebt. Wo ich auch gedacht habe, du warst jetzt auch irgendwie 100 Jahre bei der Marke und auf einmal auf einmal klebst das ab, so.
Ja, also, habe ich auch schon erlebt, habe ich auch offen kritisiert der Person gegenüber, dass ich das nicht cool fand in dem Moment, aber jeder hat dann so seine anderen Beweggründe und
ja. Weiß nicht, ich sehe das halt immer so, oder bei mir ist das tatsächlich so, dass, also ich habe halt echt einige Marken, von denen ich nichts mehr bekomme, von denen ich auch schon seit Jahren nichts mehr bekomme, aber ich die Produkte halt einfach immer noch gut finde. Und deshalb fahre ich die halt auch noch weiter. Ich glaube, ich habe seit 4 Jahren nichts mehr von Beast bekommen oder so und ich fahre die Produkte einfach weiter, weil ich die halt geil finde.
Und weil sie halt halten anscheinend.
Weil sie auch halten, ja, tatsächlich, einfach, ne? Und deshalb verdecke ich die immer noch in jeder Story, weil ich halt einfach so sage, ja, keine Ahnung, ist ja ein gutes Produkt. Und dann ist es doch auch okay. Und keine Ahnung, ich finde das halt manchmal ein bisschen, aber wie gesagt, vielleicht gibt es auch andere Beweggründe da dann so. Aber ich meine, wie gesagt, also ich glaube nicht, dass die Leute, die jetzt irgendwie nach neuen Athleten suchen, nicht mitbekommen haben, dass die YT-Leute nächstes Jahr auf dem Markt sind. Also deshalb brauche ich da kein Zeichen setzen. Und ich sag mal so, dadurch, dass du jetzt mit dem schwarzen Trikot fährst, machst du ja noch mehr Werbung für YT, wie wenn du einfach ganz normal was durchfährst, weil wenn du ganz normal durchfährst, fällt es keinem auf. Wenn du ein schwarzes Trikot fährst, spricht jeder drüber.
Ist richtig.
Manche sogar in Podcasts.
Ja, sollte auch geben, ja.
Ja, genau. Also, aber es hat mich einfach interessiert, weil ich immer wirklich das Gefühl habe, und das ist ja bei dir das Gleiche, es hat immer ein bisschen was mit Emotionen zu tun. Und auch wenn ich damit, jetzt Geld verdiene, ich meine, das mache ich ja auch, und trotzdem finde ich die Marke cool, für die ich fahre.
Ja. Ach, das war ja auch der Grund, warum ich wirklich dann auch lange bei Rocky geblieben bin. Und wir haben darüber ja schon oft gesprochen. Ich war ja auch mit anderen Brands schon im Gespräch, aber oft hat mir das dann auch einfach nicht gefallen. Und ich,
ja, Pucki hatte leider deine Rahmengröße nicht.
Pucki hatte meine Größe nicht, genau. Nee, aber ich will mich, also für mich ist das jetzt nicht ein Beruf in dem Sinne oder so. Und ich will mich damit identifizieren und das finde ich wichtig. Und ja, deswegen, ich habe ja, das habe ich dir auch offen gesagt, eher fahre ich meine alten Räder noch 2-3 Jahre weiter. Ich irgendwas fahre, wo ich gar nicht hinterstehe, will ich nicht.
Ja, genau. So. Ja, eben. So. Punkt. So sieht es auch. Und ich finde, man muss immer, man fragt sich immer so, kann man Künstler und Werk trennen? Bei Musik oder bei Filmen und so. Und das muss man tatsächlich in der Bike-Szene, muss man das auch einfach machen. Weil manchmal sind die Leute, die da arbeiten, mit denen hat man wirklich seine Probleme. Und die Marke ist aber trotzdem geil. Und dann muss man das halt irgendwie trennen und muss halt sagen, ja gut, passt trotzdem irgendwie. Irgendwie kriegen wir es schon hin.
Richtig. Aber wo wir gerade beim Weltcup waren, hast du auch so akribisch die Ergebnislisten studiert wie ich?
Ja, habe ich. Also ich fand es auf alle Fälle Wahnsinn, dass, ich meine, du hast ja Henry Kiefer gleich schon nach dem ersten guten Result dieses Jahr interviewt.
Ja, zweiter ist und schon nicht so schlecht, ne?
Genau. Aber hättest du gedacht, dass die Saison für den dann so weitergeht? Also man hat ja schon irgendwie so ein bisschen gedacht, das ist so, nein, jetzt nicht ein One-Hit-Wonder, aber ich meine, mal einen zweiten zu fahren, das haben schon andere geschafft, aber jetzt auf einmal so einen Lauf zu haben, ich meine, jetzt Dritter in Lake Placid, da vorher auch schon mal irgendwie auf dem Podium wieder, also der hat sich da ja richtig festgefahren da oben, das ist richtig voll geil.
Und das ist so gut, das feiere ich so, und das ist ja, wenn du so jung bist auch noch und dann fährst das erste Mal da, sag mal, aus Treppchen, gut, der hat ja schon seinen Weltmeistertitel bei den Junioren, sowas gibt einem natürlich auch Self-Confidence. Aber dann steht es auf einmal
im. Aber wie lange hat es zum Beispiel für Finn Eils gedauert? Ich meine, der war auch so der absolute, der Überflieger bei den Junioren, hat alles gewonnen, war einfach insane gut. Und dann hat es aber relativ lange gedauert, bis er dann bei den Männern irgendwie nach vorne gekommen ist.
Das ist ja auch ein Kulturschock, den du da erlebst als Fahrer, wenn du auf einmal vom Juniorenlager in die Elite wechselst.
Ja.
Also da kommt ja nicht nur die Leistung, der Leistungsgedanke dazu, sondern auch dieser psychische Druck, dass du auf einmal neben deinen Idolen am Startgatter stehst. Also ja, die, wo du, weiß nicht, früher die Poster an der Wand gehangen hattest. Und das hat der Henry ja auch, glaube ich, gesagt. Was der Henry, als wir nicht durcheinander werfen. Aber es ist einfach so. Ne? Auf einmal stehst du mit den Jungs da, die du früher mal gefeiert hast. Und dann musst du diesen Druck erstmal bestehen. Und dann hast du dein erstes Podium. Und den Druck musst du dann auch bestehen. Und jetzt hat er ja wirklich geliefert. Und ich glaube, also der Drops ist gelutscht. Ich denke nicht, dass der jetzt noch die totale Nervositätsbombe da am Start hat. Der ist jetzt selbstsicher und also wenn das so weitergeht, hat der nächstes Jahr wieder eine großartige Saison.
Ja, wollen wir es hoffen, ey. Ich gönn's ihm, weil das ist so geil. Ist einfach richtig schön. Und ich meine, der hat jetzt in Lake Placid hat er Bruni versägt und ist einfach richtig, also er war ja nicht weit vom Sieg entfernt, ne? Hat sich da noch mal einer kurz dazwischen gemogelt, aber echt richtig, richtig krass.
Ja, wobei man muss auch sagen, die Zeiten sind so übelst knapp, ne? Und wenn du dann die Juniorenzeiten dir noch anschaust, was die so gefahren sind, dann können sich die Elitefahrer wieder warm anziehen. Da sind auch starke Jungs im Anmarsch. Hier der Max Alron, der wäre Zweiter geworden bei den Herren. Also.
Das ist schon krass, ne?
Das wird nicht luftiger bei denen, das wird enger.
Ja. Jetzt wieder neuer Mann oben am Podium, Luke Meyersmith.
Auch auf richtig Giant, cool, by the way, auf Giant.
Genau, und ja. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wann steigst du in den World Cup ein?
Da war ich schon, Tobi, im Gegensatz zu dir, da war ich schon.
Ich bin auch Weltcup gefahren.
Aber nicht Downhill.
Nur halt kein Downhill.
Ja, ja.
Nee.
Ja. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich nochmal...
Ich bin die Kindergartenveranstaltung gefahren.
Ich habe wirklich überlegt, ob ich nochmal Masters-WM angreife. Ja. Downhill. Weil ich komme jetzt in so eine nächste Kategorie, das ist immer in so 5-Jahres-Schritten, da wäre ich jetzt der Jüngste, aber ich habe geguckt, das ist nächstes Jahr in Chile, das ist eine ganz schön weite Anreise.
Ja, da würde ich jetzt nicht mit dem Bus hinfahren.
Boah, mit dem Camper aber, auch nicht, aber...
Ne, also was du ja immer gucken musst, das Problem ist halt, wir haben ja so ein paar Bekannte, die auch schon mal, oder einen Bekannten, der Stefan Mangelsdorf, der mittlerweile leider nicht mehr lebt, aber der war ja mal Weltmeister in der Masters-Kategorie.
Guido Tschuk auch, Stefan Herrmann auch.
Stimmt.
Ja.
Ja, stimmt. Chuck auch, ne? Ja, genau. Ja,
Herr Mensch auch.
Aber der, genau, aber worauf ich hinaus wollte, ist, der Mangelsdorf war noch älter und das war halt so eine, der ist schon super gefahren und so, ne? Aber das war halt natürlich, da waren halt die Leute in dem Alter um ihn herum, die waren, ja, da gab's mal einen, der ist auch noch gut gefahren und so. Und wenn du da so ein bisschen besser gefahren bist, dann hattest du da schon Chancen. Das Problem ist, in deinem Alter, da ist, glaube ich, auch so ein Voyeur, oder?
Ja, da ist so ein Voyeur.
Also das ist das, was ich halt sagen wollte. Also
die Misserbrüder, da ist ein Karim Amour, da ist richtig, geht die Post ab. Ja, es kann schon passieren, dass du da dich da auch nur im Mittelfeld wiederfindest. Ja,
das ist
auch nur so ein fixer Gedanke, den ich nach zwei Budweiser dann schon mal auch bekomme.
Ja, aber wäre auch gut. Mhm. Wäre auf alle Fälle gut.
Würdest du als mein Physio mitkommen?
Auf alle Fälle.
Also Maria wäre auch dabei. Ja, das ist ja für Mental Health. Aber ich brauche natürlich noch jemanden, der mir die Beine locker massiert quasi.
Ja, du hast gar kein Problem. Ja, also für alles unter der Gürtellinie bin ich zu haben.
Ja, jetzt weiß ich, warum die Vakuumpumpe kaputt ging.
Richtig. jetzt ist es so, der Bruder von Luke Meyer-Smith hat sich auch so gefreut, ist ins Zielgelände gesprungen und hat seinen Bruder da gefeiert und darf dafür jetzt $200 Strafe zahlen.
Schön.
Wie siehst du das? Also wird jetzt irgendwann, also geht's jetzt so in die Richtung Formel 1 und Fußball, wo für alles irgendwie eine Strafe gezahlt werden muss? Oder?
Ja, also, in die Richtung geht's ja schon seit längerem. Ne? Also muss man ja sagen, wenn man den Downhill-Weltcup beobachtet, so schön und professionell das wird, aber der Professionalisierungsgrad bringt halt auch so eine gewisse Spießigkeit mit sich. Und ja, ich glaube, und was sowas angeht, da sind die Offiziellen ja auch wirklich knallhart. Ne? Ich kann mich nur erinnern, das war irgendeine, weiß nicht, DM 2017, so, da bin ich nochmal aufs Treppchen gefahren und dann lief die Nationalhymne, ich war nicht deutscher Meister, ich war wie Zweiter oder Dritter, lief die Nationalhymne und ich habe meine Mütze nicht abgenommen, hier meine Cap. Und dann kam so ein Offizieller noch, während die Hymne lief, und sag, ich soll die bitte abnehmen, und war richtig pampig im Gesicht. Und ich so, boah, ja gut, dann nehme ich die halt ab, weißt du. Also ich bin auch deutsch mit Mütze oder ohne Mütze, das macht ja keinen Unterschied, aber ich habe die dann abgenommen und dann haben die mich nachher aufgeklärt, dass sie jetzt von der Strafe absehen, weil das stand im Reglement vom BDR und es war deutlich mehr als 200 €, die ich da hätte bilden müssen, dafür, dass man eine Mütze bei der Hymne auflässt.
Also ich finde schon 200 € finde ich schon hart, wenn man überlegt, ich glaube 250 hat er gewonnen, also beim Rennen, oder? Als Preisgeld. So, ja, so gefühlt, weißt du? Ja. Also, weiß ich, finde ich schon irgendwie ein bisschen lächerlich, aber ja gut, so ist es vielleicht. So ist es vielleicht.
So ist es, ja, wilde Zeiten.
Wilde Zeiten, aber ja, sind wir gespannt, wie es da weitergeht. Es bleibt auf alle Fälle spannend. Eins, wo es irgendwie nicht mehr so richtig spannend ist, ist der ganze Rennradbereich. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Also nicht spannend ist jetzt übertrieben, sondern es ist eigentlich immer noch arschspannend. Aber man hat ja jetzt schon vor ein paar Jahren gedacht, dass der Pogacar einfach nicht mehr zu schlagen ist. Ne? Aber mit was für einer Dominanz der dieses Jahr unterwegs ist. Ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen verfolgt hast.
Ja, doch.
Hat er die Tour gewonnen und die hat er ja auch, also da haben ja auch andere Podcasts drüber geredet und haben gesagt, es geht nicht darum, ob Pogi gewinnt, sondern es geht darum, wann er entscheidet, dass er jetzt gewinnt.
Ja.
Also er kann das selber steuern. Und jetzt ist er auch wieder Weltmeister geworden und jetzt war Europameisterschaft. Und bei der Europameisterschaft hat er ein Solo von 75 Kilometer alleine durchgefahren. Und ich sag mal so, ey, das ist, wenn du halt weißt, was in so einem was in so einem Feld eigentlich an Energie gespart wird, ja. Also wie viel, ich weiß, sind es nicht irgendwie 30-40%, die du da sparen kannst? Also wenn du dich da halt abwechselst, hast du dann so eine Lücke. Und der fährt einfach alleine im Wind, fährt der 75 Kilometer und gewinnt das Ding. Und die schaffen es nicht mehr, die Lücke zuzufahren. Das ist krass, ne? Insane. Das ist wirklich krass.
Also das letzte Mal, als sowas bei der Tour de France war, kam recht zeitnah danach ein riesen Dopingskandal. Ich hoffe nicht, dass es wieder so weit ist.
Ja, dafür, also der ist halt schon so lange so gut.
Ja.
Ich weiß es nicht. Also gerade die Jungs, die sind doch sowas von durchgetestet. Und ich meine, früher, da gibt's jetzt genug Dokus auch drüber, da wurde natürlich hier und da auch mal ein Auge zugedrückt und wurde mal hier, ne, das wurde schon sehr mit System gemacht. Ich glaube, dass das nicht mehr so, also es gibt vielleicht die Leute, die noch dopen, aber ich glaube nicht, dass das wirklich die Spitzenleute sind. Ja. Weil es ist einfach,
ich glaube, dieses System. Im Amateursport ist es ein großes Thema, dieses Doping.
Ja, voll.
Weil die Grenze zwischen ein bisschen sich optimieren und Doping, die ist ja auch wirklich fließend und dann gibt es ja auch wenig bis schlechte Kontrollen, ne?
Ja.
Also, ja.
Ja, auf alle Fälle. Also da glaube ich auch. Aber in dem, gerade ich sag mal so, bei dem Pokerchart, da denkt doch jeder, dass er dopt. So, ja, weißt du, also der wird doch so krass getestet. Also ich kann mir das nicht vorstellen.
Der fährt E-Bike.
Wahrscheinlich.
Ja.
Wahrscheinlich.
Aber also, eine Sportart, wo Dopen gar nichts bringt, glaube ich, außer vielleicht so ein bisschen bewusstseinserweiternde Drogen. Und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Tobi. Das beginnt ja übermorgen. Red Bull Rampage. Was geht denn da? Guckst du?
Ich schaff's wahrscheinlich nicht, weil ich dann schon auf dem Weg Richtung Kasachstan bin. Ich fahre dann quasi meine
eigene. Das ist deine eigene Rampage.
Ich fahre quasi meine eigene kleine Rampage. Aber ja, ist eigentlich schon immer super spannend, ne?
Ja, ich bin also mir jedes Jahr von neuem bin ich mir unsicher, ob ich total fasziniert bin davon oder es immer bekloppter finde. Weil es ist, also viele Stunts sind so do or die. Also entweder man steht und hat dann gute Chancen auf eine gute Platzierung oder man wird halt mit dem Krankenwagen da rausgefahren.
Und ja, wobei ich fand, das ist jetzt gar nicht mehr so. Also das hat sich so.
Ja, weil
so
du musst die ganzen Trainings gucken, wo es scheppert. Im Rennen ist ja wirklich die Spreu vom
Weizen schon
hart getrennt. Da ist der Grobrechen schon einmal durch. Ja. Ich finde es hart. Ich finde das Risiko, was die da mittlerweile gehen müssen, um halt Aufmerksamkeit bei den Punkterichtern und so zu bekommen. Ja. Boah, das ist enorm, das ist enorm. Ich gucke es trotzdem, weil ich es geil finde. Ich war auch mal live vor Ort. Das ist so ein super Event. Aber es ist so Schaudern und Freude gleichzeitig.
Naja, ist
so wie Geisterbahn.
Man denkt echt so ein bisschen, boah, das ist so krass. Aber ich hatte jetzt so die letzten zwei Jahre echt das Gefühl, dass es wieder so ein bisschen entspannter wird. Also du hast nicht bei jedem Mal das Gefühl, boah, krass, ey, ob der das steht, ob der das überlebt. Sondern es sind dann doch relativ viele Leute durchgekommen oder haben sich halt irgendwie so sind weggerutscht oder sonst irgendwas oder hat mal was nicht funktioniert. Aber jetzt nicht so, dass du denkst, boah, wie, was, also steht der überhaupt nochmal auf?
Ja. Naja, wenn sie fallen, denkt man das schon oft, aber der Boden ist da ja ziemlich nachgiebig in der Wüste und deswegen gehen viele Stürze da auch so glimpflich aus. Also wenn du das so im bergischen Schiefersteinbruch machen würdest,
schwierig.
Schwierig.
Ja. Genau.
Ja. Aber ich bin auf jeden Fall super gespannt. Ich werde es mir reinziehen. Auch die Frauen finde ich geil, dass jetzt wieder die Frauen mitfahren. Nach wie vor super. Und das wird super. Das wird wie immer geile Action. Wenn Wind und Wetter mitspielen, die haben ja immer so Windprobleme da.
Ja, genau. Da hoffen wir mal, aber es ist einfach ein krasses Event, also was den Leuten halt auch echt was abfordert, ne? Erst das alles zu bauen und dann, also es ist halt, ich glaube, also ich wäre schon fertig, bevor ich das erstmal am Rad gesessen wäre.
Ja.
Also es ist halt wirklich krass.
Hier bei uns um die Ecke war ja mal die Gegenveranstaltung zum Red Bull Rampage. Auch eine Red Bull-Veranstaltung machen sie leider nicht mehr. Ich glaube, es hieß Hill Thrill. Das war wir haben ja hier in Wülfrath um die Ecke, zwischen Wuppertal und Wülfrath, so ein riesiges Loch im Boden. Da ist ein Steinbruch. Ich glaube, es geht, weiß nicht, 250 Meter oder so in die Tiefe. Und daneben ist natürlich alles aufgeschüttet. Da geht es nochmal 150 Meter hoch. Und da haben sie ein Rennen rausgemacht. Also Startbau unten und Ziel oben. Und dann mit super krassen Obstacles zwischendurch, wo du dich so am Seil hochziehen musstest oder über irgendwelche Rolls balancieren. Also es war nicht nur Fahrradfahren. Das war auch cool, ja.
Ja.
Weiß ich auch nicht, wie ich gerade drauf komme. Ach, wegen Rampage, ja, genau.
Ja, nice. Ja, die machen schon mal geile Events. Also ich finde, da hat Red Bull einfach ein Gespür dafür, coole Events zu machen. Ich gucke zum Beispiel auch super gerne das Red Bull Straight Line. Ich weiß nicht, ich denke, die machen es noch. Aber einfach quasi ein Supercross-Strecke genau nebeneinander und nur gerade.
Ja.
Also ohne Kurve. Das ist so geil.
Aber du hast gerade hier Kasachstan angesprochen. Was geht denn da?
Genau.
Fährst du einen Borat besuchen?
Richtig, genau. Wir sind da tatsächlich. Ich komme noch mal rein. Wir sind da tatsächlich so ein bisschen drüber gestolpert, als wir jetzt in Island waren und haben gedacht, sowas wie hier. Nur
wer
in
ist wir?
Ich zusammen mit Michi Neumann vom Redgun, von Redgun beziehungsweise vom Globetrotter Magazin. Und der hat gesagt, ey, ich will auf alle Fälle mal nach Kasachstan. Und dann haben wir uns das ein bisschen angeschaut und es schaut wirklich perfekt zum Radfahren aus. Ich bin richtig gespannt. Wir haben noch nichts gefunden, dass da schon mal irgendwie ein Radfahrer unterwegs war. Aber diese Gegend da ist richtig cool. Und mit Michi war ich ja jetzt in Island, ich war schon mal in Namibia, in Israel, und der verbindet halt natürlich irgendwie so diesen Abenteuercharakter vom Globetrotter mit dem Biken von uns und so. Und da habe ich tatsächlich ein Taxi mit eingeladen. Und cool. Der kommt mit. Und ich glaube, das wird eine richtig coole Geschichte. So richtig kann ich mir noch nichts drunter vorstellen, außer die paar Bilder, die ich gesehen habe. Aber ich habe einfach Bock, das Land zu sehen. Ich habe mich jetzt ein bisschen informiert und es muss auch echt spannend sein.
Dann müsst ihr dort einen Podcast für uns aufzeichnen. So live from Kasachstan.
Das werden wir wohl tun.
Fände ich super gut. Ja,
mega. Ja, genau. Und dann schauen wir mal, was es da so zu berichten gibt. Aber genau. Jetzt, muss ich erstmal morgen meine Sachen packen und dann geht's los. Und
hast du nichts im Camper, was du dringend brauchst?
Nee, die Bikes sind zum Glück wieder da. Wir haben alles ausgeladen und haben wir alles. Das ist ganz gut. Aber wir haben so ein bisschen gezittert, genau, ob alles wirklich ankommt und ob die Bikes ankommen. Aber ich hatte noch genug Zeit, das Rad anständig einzufahren und mich drauf abzustimmen. Weil das dauert in meinen Augen schon immer ein bisschen Zeit, bis das Rad wirklich dann wieder genauso passt, wie man sich es vorstellt. Wenn man so ein neues Rad bekommt, ich brauche da schon echt einige Fahrten, damit das wieder alles perfekt ist und man sich einfach gut drauf fühlt.
Du brauchst ja schon mit deinem eingewöhnten Rad immer ein paar Fahrten, bis du dich gut fühlst. Habe ich zumindest den Eindruck immer, wenn ich mit dir fahre, das ist manchmal sehr mühselig. Sehr mühselig. Ja.
Aber ich finde es gut, dass du mich da immer so unterstützt und mich auch mal in die Hand nimmst und sagst, komm Tobi, es ist alles nicht so schlimm, fahr weiter.
Genau, apropos, du hast ja eben so ein Videodraft durchgeschickt von unserem Dolomitentrip. Letztes Jahr, oder war das vorletztes? Ich weiß gar nicht, war letztes
Jahr. Nee, letztes Jahr.
Und da war ich wieder erinnert, was das für eine gute Zeit war, die wir da verbracht haben. Wann bringst du das Video raus? Weil dann gucke ich das nochmal. Ich habe es jetzt gerade schon mal geguckt, aber dann würde ich es nochmal gucken.
Ja, ich sag mal so.
Das Video ist fast besser als die Realität und die war schon gut.
das Video ist schon draußen, wenn dieser Podcast rauskommt.
Ah, fantastisch. Genau. Also alle auf Tobi YouTube klicken. Ja, pack das da rein. Genau.
Das war wirklich cool. Yes. Dolomiti Supercard. Und müssen wir auf alle Fälle wiederholen. War richtig, richtig cool.
Stark.
In diesem Sinne würde ich sagen, ich fange jetzt mal an zu packen.
Ja, mach mal einen Deckel drauf, oder? Ich habe auch keine Lust mehr.
Genau, du knüppelst dir da noch ein paar Budweiser rein.
Ja, es sind ja nur kleine Fläschchen hier zu meinem.
Und dann war es ein guter Montag.
War ein guter Montag. Ich freue mich, dass ihr alle zugehört habt. Und hören wir uns nächstes Mal wieder. Tobi,
in diesem Sinne,
viel Spaß, tschüss, in Kasachstan.
Ciao. Danke, ciao.
Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.